Okay, ich habe ein ganz spannendes Thema, das sich erstmal so ein bisschen härter anhört, aber das führt zur Fülle. Herzlich willkommen in der Ölpresse. Das ist mein Thema tatsächlich heute. Betonung auf herzlich. In der Ölpresse wird gepresst, logischerweise. Und danach kommt kostbares Öl raus. Ich würde noch einen Bindestrich dazu machen, der ist mir dann auch noch eingefallen dazu. Wie gehe ich um mit Versuchung? Das ist das Thema heute, lasst euch mal überraschen. Okay. Und es ist ja so, bei Versuchung, das ist so kein schönes Thema. Ja? Und ihr kennt das sicherlich alle, nehme ich mal an. Ich möchte jetzt den Kopf nicken sehen oder so, ja. Man steht morgens auf und denkt sich, oh Mann, dieser Tag schon wieder, das kann nicht sein, ja. Gestern voll der Stress, vorgestern noch mehr, ja. Und da war doch das mit dieser Person und das und das und heute stehe ich auf und oh, ich habe einfach keine Lust. Es nervt mich total, ich will es nicht und ja. Und dann würdest du am liebsten eigentlich, ja, sofort wieder ins Bett gehen, die Decke über den Kopf und weiter schlafen, ja. Kennt das hier irgendjemand zufällig? Hat es schon mal erlebt, ja. Auch Christen passiert das. Es gibt sogar Christen, die nicht hundertprozentig in der Fülle sind, die Gott für sie haben möchte. Und aber komischerweise passiert es. Ja? Irgendwie passiert es ja. Und die Frage ist, warum passiert das? Gott hat doch für uns diese Fülle. Und warum sind wir nicht alle Zeit da drin? Und bei mir war das früher so, dass ich mir gedacht habe, also wenn irgendetwas falsch läuft, ja, in meinem Leben. Das heißt, wenn ich nicht in dieser Gunst des Herrn bin, nennt man es ja auch, so christlicher Fachjargon, die Gunst, ja, wenn einfach nicht alles hundertprozentig glatt läuft, muss ich irgendetwas falsch gemacht haben. Irgendwas stimmt nicht. Das heißt, ich muss irgendwo gesündigt haben, irgendwas passt nicht. Ja. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Kennt das auch jemand, diesen Gedanken? Mhm. Oh ja, es gibt viele Meldungen. Okay, also wir kennen doch alle diese Thematik, ja? Man will alles richtig machen, man kriegt sich hin und ärgert sich drüber. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, dann betet man zum Beispiel, man möchte einen Job haben und kriegt aber keinen Job. Dann betet man für etwas anderes zum Beispiel, ja, dass die Ehe gerettet wird zum Beispiel, ja? Und es wird einfach nur schlimmer. Woran liegt das? Woran liegt das? Warum passiert das nicht, was Gott möchte? Liegt es daran, dass Gott nicht existiert? Liegt es daran, dass alles irgendwas, was da in der Bibel steht, falsch ist? Oder natürlich, dass ich irgendetwas total falsch mache? Ja? Das sind ganz spannende Fragen. Ja? Und tatsächlich, es gibt eine Antwort, ihr werdet es nicht glauben. Ja? Doch, ich glaube, ihr glaubt es. Ich hoffe, ihr glaubt es. Es gibt eine Antwort und die möchte ich euch heute zeigen. Und ich möchte mit euch heute in diese Thematik reingehen und euch offenbar legen, ja, dass es manchmal einfach Phasen gibt im Leben, wo nicht alles hundertprozentig läuft. Ja. Und es hat seinen Grund und man nennt es nicht gleich Sünde. Da möchte ich heute reingehen und ich möchte das an einem Beispiel erstmal zeigen, wie Gott mir das gezeigt hat. Wie hat mir Gott das gezeigt, dass es verschiedene Arten von Herausforderungen gibt, sage ich mal jetzt, ja, um nicht alles gleich schon offen zu legen. Und zwar ist es so, ich habe ja 3 Kinder, mein ältester Sohn ist der Joel, die meisten kennen ihn. Und der ist letztes Jahr in den Kindergarten gekommen, obwohl er schon 5 war, also wir haben die Kinder relativ spät in den Kindergarten getan, und die anderen auch. Und er ist auf jeden Fall in den Kindergarten gekommen und da war ja schon eine feste Gruppe sozusagen. Ja. Und dann waren da 2 Jungs und die waren Freunde und er wollte von dem einen Junge der Freund sein. Jetzt war nur das Problem für ihn, aus seiner Sicht, dass dieser andere Junge, der wollte immer so der Chef sein. Ja? Der hat immer rumkommandiert, also wirklich, und wollte immer der Chef sein. Und hat dann immer zu Miel gesagt, nee, du darfst nicht mitspielen. Und für den Miel war das natürlich total traurig. Der wusste dann nicht, was er machen sollte, weil er hat dann irgendwie neben dran gestanden, hatte niemand zum Spielen und das hat ihn halt sehr beschäftigt. Und dementsprechend hat es halt auch mich beschäftigt. Und dann stand ich morgens da und habe für ihn gebetet und habe zu Gott gebetet, Herr, bitte mach, dass die zusammenspielen. Ja? Ich mach, dass das irgendwie du dich darum kümmerst und bitte sorg dafür, dass der Elder reinkommt, ja, und dieser Junge aufhört, ihn da dauernd irgendwie auszustoßen. Und dann sagt der Herr zu mir ganz klar, nee, das ist gut für ihn. Und ich meine zu ihm, ja, Moment, aber das ist doch eigentlich, das tut ihm doch weh und er will es nicht. Und da wurde mir klar, ist ja so, der Jörg ist der Älteste in unserer Familie und naja, da ist er ja auch der Chef. Und dann passiert es natürlich auch mal, dass er auch mal meiner Kleinen zum Beispiel Elisa sagt, nee, du darfst nicht mitspielen. Und dann war es einfach klar, das ist ein Weg, wo der Jael was lernen muss. Es geht hier ums Lernen. Und es ist gut für ihn, dass das passiert. Und in dem Augenblick, als ich das gebetet habe, hat mir Gott so offenbart, es gibt zwei Wege von Prüfungen in unserem Leben. Die erste sind Herausforderungen, die dazu dienen, dass ich im Glauben wachse. Diese Herausforderungen bringen mich näher zu Gott und ich klammer mich in der Herausforderung mehr an Gott und lerne daraus, Gott kennen und den richtigen Umgang mit den Herausforderungen. Die zweiten Herausforderungen, die sind, wenn ich in meinem Leben etwas falsch gemacht habe. Wenn ich irgendwie gesündigt habe, was verbockt habe und es nicht gut gelaufen ist. Und um diese Sachen soll es jetzt gehen, ja. Es soll darum gehen, was ist Versuchung, wie kann ich richtig damit umgehen und wie kann ich aber auch falsch damit umgehen. Ich habe es gerade ja auch schon mal gesagt, wie es funktioniert. Aber wir wollen es jetzt vertiefen, dass euch klar wird, wie kann ich mich richtig verhalten, wenn solche Dinge passieren und wie verhalte ich mich richtig, wenn ich in Probleme komme. Jetzt wollen wir erst mal gucken, was sind denn Versuchungen, wie geschieht das überhaupt, was passiert da jetzt genau erstmal, ja? Also, wir lesen Jakobus 1, 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das ist nur bis 14, nicht bis 15. Ich hatte 15 gesagt. Da stecken drei Sachen drin. Erstens, wir werden versucht. Sogar vier Sachen. Zweitens, ich werde von Gott nicht versucht. Gott bringt keine Versuchung. Das heißt, kann man jetzt eine große Palette nehmen, Gott schickt dir keine Krankheiten, Gott schickt dir zum Beispiel, oder nimmt dir nicht dein ganzes Geld andersrum, Gott sorgt nicht dafür, dass dir ganz, ganz schlimme Sachen passieren. Das macht Gott alles nicht. Das kommt nicht von ihm. Das ist erstmal das Allerwichtigste, das ist der Grundstein, ja? Gott, bei Krankheiten ist sehr oft ein ganz großes Thema, aber Gott schickt keine Krankheiten, weil er versucht nicht, ja? Zweitens, hier steht, Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Wer versucht?
Der Teufel.
Das Böse, genau. Da steht es. Also, von wem kommt die Krankheit? Vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das bedeutet, zuerst versucht das Böse, der Teufel, und du, deine Begierde, reagiert darauf und du wirst von deiner Begierde fortgezogen und sündigst. Das ist das Prinzip. Und auch die Praxis. So ist das. So funktioniert das. Und es geschieht meistens entweder so, dass die Dani wieder mal, wie immer, sie sieht mich und schreit mich schon von vornherein total an, ja. Also von außen etwas, ja. Oder nicht? Oder sie denkt es auch nur so und zeigt es mir durch Symboliken. Entweder so, ja. Übrigens redet ihr das der Teufel ja auch ein, ja, es geschieht durch Gedanken und dann geschieht es in meinen Gedanken, dass ich darauf reagieren soll. Ich soll darauf reagieren und dann kommen natürlich nicht diese Gedanken von wegen, hier spricht der Dämon, du musst jetzt so und so antworten, am besten brüllst du direkt zurück. Nein, es passiert nicht, sondern das geschieht natürlich folgendermaßen, das lasse ich mir nicht gefallen, dass die Dani so mit mir umgeht? Das ist nicht in Ordnung. In Ich-Form kommen diese Gedanken zustande. Und hier ist natürlich jetzt der Schnittpunkt. Ja? Jetzt kommt mein eigenes. Erstmal die Gedanken, die kommen, die haben nichts mit mir zu tun. Es kommt von außen. Gedanken sind keine Sünde. Gedanken sind keine Sünde. Noch ist nichts passiert. Jetzt entscheide ich, wie reagiere ich? Und da kommt praktisch die Begierde ins Spiel. Ja? Bin ich innerlich schon so Gott hingegeben und so gereinigt und geheilt, ja? Kann ich richtig reagieren? Und realisiere ich, dass die Kraft Gottes in mir lebt und ich nehme diese Kraft und setze meinen Gedanken die Wahrheit entgegen. Das ist unsere Taktik als Christen. Nicht-Christen können nichts tun. Die können sich zwingen, das kennen wir auch sogar als Christen. Schon wieder die Donny, oh, ich sag lieber nichts. Dann gehen wir um die Ecke und dann wird die nächste Person angebrüllt. Oder andere Dinge, ja. Aber mit Jesus, ja, haben wir den Sieg. Wenn wir es zulassen. Dazu komme ich dann noch später. Genau. Und jetzt kommen diese Versuchen, jetzt kommen diese Gedanken zustande. Wie gehen wir denn richtig damit um? Dem wollen wir jetzt mal nachgehen, ja? Jakobus 1, 2 bis 4. Ihr merkt, es ist ganz viel Jakobus. Der ganze Jakobusbrief geht um Versuchungen und Prüfungen und diese ganze Geschichte. Wenn man das in einem durchliest, erkennt man das sehr gut. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern. Ja? Oh, danke. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchung, in Klammer A unten, oder Prüfungen geratet. Juhu! Super, geht Dani wieder. Klasse! Danke, Herr! Vielleicht sprühst du mich nochmal an. Ich gehe nochmal hin. Super! Hammer! Das ist der angemessene Umgang damit. Okay, es wäre überzogen und übertrieben. Ja. Aber wie können wir es für Freude halten? Indem wir erkennen, dass die Bewährung, das kommen wir wieder zur Bibelstelle, indem wir erkennen, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das bedeutet wörtlich das Prüfungsmittel, also diese Prüfung, wenn mein Glaube geprüft wird, bewirkt es Ausharren. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel hat. Okay, möchte hier jemand vollkommen und vollendet sein und in nichts Mangel haben? Gibt es da irgendwelche Leute? Oh, es sind doch ein paar da. Das ist schön. Das ist schön. Das ist auch gut so. Ja. Jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja. Gott möchte, dass ihr in nichts Mangel habt. Aber es ist Ausharren nötig. Es ist Ausharren nötig. Es sind Prüfungen notwendig. Es geht nicht anders. Ich selber, ich weiß nicht, wie oft ich schon den Gedanken hatte, Herr, warum hast du nicht nach meiner neuen Geburt, nachdem ich dich kennengelernt habe, warum hast du mich nicht einfach total rein und clean und heilig gemacht, dass einfach ich diesen Prüfungen einfach nur ganz links begegnen, also links liegen lassen kann und ganz locker begegnen kann. Aber das funktioniert nicht, weil, da kommen wir jetzt dazu, erkläre ich jetzt, will ich jetzt gar kein Weil setzen. Ich möchte es an ein paar Beispielen, möchte ich das Weil erklären. Und zwar, erstes Beispiel, stelle vor, du hast nicht viel Geld oder du hast sogar Schulden und du betest dafür, dass Gott dich finanziell versorgt. Und wir wissen aus der Bibel, es ist sein Wille. Es ist sein Wille, dass du auch da einen Job findest. Es ist alles sein Wille und er möchte es. Aber du betest dafür und es passiert nichts. Zweites Beispiel. Du siehst, meine Ehe läuft nicht gut. Du betest, ich habe es gerade schon mal gesagt, dass deine Ehe gerettet wird. Dass deine Frau sich verändert. Aber es wird schlimmer. Du betest, dass in der Gemeinde du eingesetzt wirst und dass du, du möchtest gerne irgendwo mitarbeiten, möchtest gerne einen Bereich dabei sein und du betest, dass es geschieht. Aber da, wo du jetzt bist, wirst du noch zurückgesetzt. Den Dienst wirst du auch noch los. Und da ist doch wirklich die Frage, wenn wir uns jetzt diese Bereiche im Natürlichen anschauen, ja, was passiert dann? Was passiert dann mit uns? Ganz logisch, Resignation, noch mehr Unglaube, Trauer, zurück, ich falle zurück. Ich lasse eher sogar Gott los, weil ich habe ja gebetet. Gebete kommen nicht und es kommt nicht zustande, es passiert nichts. Und wenn ich jetzt so in der Geschichte dieser Gemeinde mit den ganzen Personen, denen ich begegnet bin, die vielen Geschichten oder ja, Geschichten des Lebens, die ich gehört habe, ja, kenne ich, habe ich oft gehört oder nicht genauso benannt, aber erlebt in den Menschen, wie sie wirklich resigniert haben, ja, mit dem Leben mit Gott, dadurch, weil sie Dinge wollten, aber es nicht erreicht haben, für Dinge gebetet haben und es nicht geschehen ist. Jetzt ist aber doch die Frage, warum geschieht es nicht? Und dann gucken wir uns mal an, was würde passieren, wenn es geschehen würde? Okay, erstes Beispiel. Wenn du jetzt genug Geld bekommen würdest, ja, was würdest du damit machen? Würdest du dann damit gut haushalten, so wie Gott es von dir möchte? Würdest du deinen Zehnten geben? Würdest du es freizügig weitergeben an andere, die es vielleicht sogar noch nötiger haben? Würdest du es im Ganzen einfach Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich mach damit, was du willst. Du hast mir das Geld gegeben, du hast mir den Job gegeben. Mach damit, was du möchtest. Vielleicht passiert es deswegen nicht. Nicht nur vielleicht übrigens. Wenn deine Frau jetzt immer lieb zu dir wäre, hättest du dann deinen Charakter verändert? Würdest du dann die Herrlichkeit Gottes deiner Frau widerspiegeln? Hättest du gelernt, dich ihr unterzuordnen, wie es Gott möchte? Müsst ihr von beiden Seiten. Wie wäre das, wenn du einen Platz in der Gemeinde jetzt, wenn du den bekommen würdest? Wie wäre es dann? Würdest du vor Stolz platzen? Könnte Gott überhaupt durch dich wirken? Und da möchte ich einfach nur, ja, Gott durch dich wirken. Es gibt ja so viele Plätze in der Gemeinde, Dienste in der Gemeinde, die man einnehmen kann. Naja, da brauchen wir eigentlich nicht so Gott, ja. Und ich sage aber trotzdem, ja, Gott, ja, egal an welchem Ort du gesetzt bist in der Gemeinde oder dich setzen lassen möchtest, Gott möchte überall durch dich wirken, ja. Es ist immer da, ja. Es ist jetzt nicht nur wie im Lobpreis, wo das einfach klar ist, ja. Man ist hier dieser lässt einfach Gottes Wirken dadurch. Es ist genauso an der Tür, wenn der Ordner da ist. Es ist egal, wo man ist. Es ist einfach, ja. Und wenn das passieren würde, würde dann Gott die Ehre bekommen? Und das sind Gründe, warum wir nicht weiterkommen. Ich kann davon wirklich, Entschuldigung, ein Lied singen. Das passt gerade so einfach. Ich kann davon ein Lied singen, weil ich wollte über das Lobpreisthema sagen. Und zwar ist es so, ja, dass am Anfang, als ich in das Lobpreisteam kam, manche wissen das, kennen diese Geschichte schon. Ich war beim Evangelisationsteam, habe da auf der Straße Gitarre gespielt und habe gesungen. Und dann wurde ich von der Marita gefragt, möchtest du zum Lobpreisteam dazustoßen? Und dann dachte ich, naja, das kann ich doch. Super, mache ich, ja. Klar, mache ich, gar kein Problem, E-Gitarre spielen, kein Problem, singen, auch kein Problem, mache ich. Und dann bin ich dann da hingekommen, habe gespielt und es hat nichts funktioniert, also wirklich gar nichts, ja. Und es war so krass, ja, dass, ich habe gestern gesagt, 1,5 Jahre, ich bin mir nicht mehr ganz sicher mit der Zeit, aber für mich war es eine Ewigkeit, war es so, dass ich Kopfhörer auf hatte und ich so schlecht gespielt habe, dass draußen es keiner hören konnte. Ja, versteht ihr? Also es war so, ja, man konnte es nicht draußen zeigen. Ich durfte auch nicht mitsingen, auch nicht. So schlimm war das, ja. Und ich wurde dadurch so gedemütigt, auch logischerweise, weil vorher dachte ich, ich kann das, ja, ich mache das super, ja. Und dann ist es passiert, dass es dann so langsam durfte ich dann doch auch mal, ja, dann habe ich dann E-Gitarre gespielt und dann sind so Situationen passiert, dann nehme ich die E-Gitarre und dann ist der Lobpreis und ich merke, oh, das ist total gut, was du da machst, oh, ist ja Hammer, ja, super klasse, ja, Lobpreis ist fertig und ich merke schon, irgendwas war heute irgendwie, hat jetzt Gott durch mich gewirkt oder was, ich weiß nicht, ja, und dann kommt die Marita zu mir und sagt zu mir, ja, ich wollte nur sagen, nächste Woche nimmst du wieder die Western-Gitarre. Und ich gucke sie an und so, ja, woher weiß sie das jetzt? Und ich habe sie jahrelang später mal drauf angesprochen, in dem Augenblick hätte ich da nie was gesagt, ja. Aber ich, jahrelang, sie hatte einfach, das ging gar nicht um Stolz oder sowas, es ging einfach um eine technische Sache. Aber Gott hat das so bewirkt, dass im Augenblick, wo bei mir der Stolz hochkam, ich, bups, den Stolzen bringt Gott zu Fall. So steht es geschrieben und ich habe es jedes Mal wieder erlebt, ja. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich kann keinen Lobpreis machen, es geht nicht, ja. Ich kann keinen Lobpreis machen, ja. Dann wurde es besser. Ja, dann hatte ich nur noch meine Rebellion, der Herbert kann ein Lied davon singen. Und als ich diese dann hinter mir hatte, durfte ich Lobpreis leiten. Und genau in diesem Augenblick, auch wieder ohne, dass wir gesprochen haben. Ich habe gemerkt, jetzt ist meine Rebellion, auch Leiterschaft gegenüber, war stark, ja. Jetzt habe ich sie hinter mir, jetzt ist sie weg, ja. Und dann kamen Herbert und Marita zu mir und haben gesagt, jetzt kannst du, wir möchten, dass du Lobpreis leitest. Das ist die Geschichte und das ist überall so. Und das ist Gottes Weg. Ohne Absprache. Ich habe nicht gesagt, Herbert, mein rebellisches Herz ist jetzt weg, kann ich jetzt Lobpreis machen? Sondern ich habe gemerkt, oh, es ist weg, ja. Und dann kam, also wirklich taktgleich, also es waren jetzt ein paar Tage, ja. Kamen sie zu mir und haben gesagt, du kannst jetzt Lobpreis leiten. Ja. Ja, das ist spannend und so passiert es in jedem Bereich unseres Lebens. Das ist in jedem Bereich unseres Lebens so. Und so, solange du machst und machst und machst und machst, funktioniert es einfach nicht. Und dann kommt der Feind, wie gesagt, in diese Gedanken rein und sagt, ja, mach so, mach so, mach so, mach so. Sagt zu der, zum Beispiel diese Lobpreisgeschichte, ich kann das doch viel besser als die anderen. Das sind so Gedanken, die der Feind einfach reinschießt, ja. Wenn ich heute hier spiele, ja, dann spielen, wenn ich jetzt hier spielen könnte, dann würde ja die absolute Salbung abgehen, ja. Da wäre ja also wirklich, ja. Ich kann das viel besser als die da. Das sind alles so wirklich falsche Gedanken, ja, die der Feind uns wirklich hier reingibt und den wir richtig entgegen müssen. Wir müssen dagegen gehen und sagen, nein, nein, nein. Und dafür musst du erstmal, deswegen bin ich da so vehement drin, musst du erstmal verstehen, es kommt nicht von dir. Es bist nicht du erstmal. Wenn du dem nachgehst, ja, dann machst du es zu deinem, aber es kommt nicht von dir. Okay? Und dann hast du diesen Filter, den Philipper 4.8 Filter, der sogenannte. Und da, bei diesem Filter, diesen wendest du dann an. Ganz praktisch, ja. Kommt ein Gedanke. Ich bin irgendwie zu unwürdig, in dieser Gemeinde mitzuarbeiten. Ich kriege das irgendwie eigentlich nicht hin, ja. Also ich habe auch keine Salbung oder sowas. Und ich bin auch eigentlich, also Geistesgaben sind mir fern, kann ich nichts mit anfangen, ja. Übrigens, nur für die Brüder jetzt. Übrigens Brüder und auch Schwestern, ja. Alles, was war, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das heißt, du kriegst den Gedanken, prüfst ihn und dann entscheidest du, sage ich es oder sage ich es nicht? Tue ich es oder tue ich es nicht? Genauso auch Gedanken mir selbst gegenüber, ne? Oder auch Gott gegenüber, genau das Gleiche. Anderen Personen gegenüber, das sind diese drei Bereiche. Gedanken, mir selbst gegenüber, du bist ein Versager. Das ist nicht ehrbar, schon das Erste, schon gleich durchgefallen. Schon sofort durchgefallen, Gott sagt was anderes. Prüft mal eure Gedanken. Prüft mal eure Gedanken. Euch selbst gegenüber vor allen Dingen. Ja. Sollst dich lieben? Also als andere lieben oder bedarfst andere lieben, so wie du dich selbst liebst. Das heißt, wenn du merkst, da ist bei mir noch was nicht, dann klappt es auch außen nicht. Prüfe es. Okay. Vielleicht könnt, also wenn ihr das merkt, dass, das ist echt ein Thema, was mich bewegt, nehmt euch diese Bibelstelle zu Hause. Nehmt sie euch nochmal vor. Das wäre wirklich ein Anliegen, ja, weil die ist wirklich, also. Telefon. So, jetzt haben wir hier eine Prüfung, nämlich das Telefon klingelt. Jetzt können wir mal praktisch gucken, welche Gedanken dann in den Kopf reinkommen und wie man dann damit einfach handelt. Okay, ich möchte euch das alles jetzt mal an einem Beispiel aufzeigen. Ja? Stellt euch jetzt einfach mal vor, euer Papa bringt euch Fahrradfahren bei. Euer Papa bringt euch Fahrradfahren bei. Ihr seid ein kleines Kind und ihr kriegt es noch nicht hin. Und erfahrungsgemäß klappt es beim ersten Mal nicht. Jetzt kommt Papa und sagt, also steig da jetzt mal auf und fahr mal los, ich halte dich mal fest. Und dann ist es natürlich trotzdem so, du fällst mal hin. Es ist ganz normal, dass du logischerweise auch mal hinfällst, ja. Wenn dein Papa, der wird dich auch mal auffangen, aber man fällt dann auch mal hin. Passiert, ja? Meine Kinder, ich weiß nicht, wie oft passiert. Und es gehört dazu. Es ist normal, wenn wir etwas lernen, dass wir hinfallen. Also ihr versteht, ihr könnt das, wie sagt man, von einem zum anderen, ja? Es geht hier um Versuchungen, ja? Prüfungen, ja? Du lernst gerade Fahrradfahren und jetzt geht es darum, jetzt fällst du hin, das heißt, du sündigst, ja? Also ihr habt das alles verstanden, ihr transferiert das jetzt einfach rüber. Ihr lernt Fahrradfahren und ihr fallt. Ihr fallt. Papa hilft euch auf. Und wenn du praktisch hingefallen bist, bedeutet es ja nicht, dass Gott nicht mehr da ist oder der Papa. Hat damit ja erst nichts zu tun. Sondern er ist die ganze Zeit neben dir, er lässt es einfach nur gerade zu, weil er sich denkt, oh, er muss das jetzt irgendwie lernen und ich muss auch mal kurz loslassen, weil sonst kriegt er es ja nicht hin, alleine zu fahren. Ja? Und was machst du dann? Was machst du dann, wenn du merkst, oh, ich liege da auf dem Boden und was kriege ich jetzt hin? Ja? Wir machen wieder erstmal die richtige Reihenfolge. Ja? Ich frage Papa, wie ich es richtig mache. Ja? Warum ist das jetzt nicht da? Das wundert mich jetzt. Moment. Komisch. Okay, ich lese es jetzt einfach vor, jetzt nicht die Bibel rauskramen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Das ist irgendwie nicht da, komischerweise. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Das heißt, wenn du kriegst etwas in deinem Leben nicht hin, egal was es ist, ich habe ganz viele Punkte aufgezeigt, es ist egal, und dann bittest du einfach Gott und der sagt es dir. Es ist so einfach. Also ich hätte jetzt fast gesagt, da steht es, aber steht da nicht. Jakobus 1, 5 bis 8. Ah, jetzt steht es sogar da, Dankeschön. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und dann so weiter, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird, denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein mankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Das heißt, es ist einfach ganz einfach, du fragst einfach Gott und er gibt es dir. Und sei davon überzeugt, dass es so ist, weil er macht es dann auch, ja? Das ist der richtige Umgang. Und kein anderer. Das ist der richtige Umgang. Und der falsche Umgang ist, es gibt auch einen falschen Umgang. Und das ist der häufige, muss man schon einfach so sagen, der häufige Umgang ist, es tut mir leid, ich bin hingefallen. Papa, bitte bestraf mich nicht. Also bitte, ja, ich weiß, ich habe es falsch gemacht, aber ich werde es das nächste Mal richtig machen. Auf jeden Fall. Also du brauchst dich nicht mehr zu kümmern. Ich werde mich jetzt richtig anstrengen, ja. Ich werde mich jetzt richtig anstrengen und du brauchst gar nicht mehr zuzugucken. Ich komme später wieder und dann zeige ich dir, dass ich es kann. Okay? Das ist die eine Variante. Die andere Variante, fängst du an, ein bisschen Fahrrad zu fahren. Jetzt lass los, loslassen, loslassen, loslassen. Dann fährst du mit dem Fahrrad und fährst und fährst und fährst. Ich kann das, super, ja, es wackelt zwar noch ein bisschen. Fährst um die Kurve, ja, und es kommt das Auto und batsch macht's und ja, platt bist du. Ja, das ist die andere Variante. Die gibt es auch. Welche von den drei ist die bessere? Welche ist die beste? Das ist die Frage. Welche wählst du bisher? Welche wählst du bisher? Und das muss man sich anschauen. Das muss man sich wirklich anschauen. Das ist ganz wichtig. Das ist wirklich ganz wichtig. Weil es gibt ja da auch, zum Beispiel, wenn diese, der letzte jetzt, mal als Beispiel, ja, der ist ja um die Ecke gefahren, ja. Und sein Papa hat ihn natürlich schon hinterhergerufen, er ist vielleicht sogar hinterhergerannt, aber er war so weit weg, ja. Da konnte der Papa, vielleicht hat er Verantwortung, ja, aber er konnte, eigentlich konnte er ja nichts dazu. Und genauso ist es mit Gott auch, ja. Was kann Gott dazu, wenn wir unsere eigenen Dinge kochen, wenn wir unsere eigene Suppe kochen, wenn wir unsere eigenen Dinge machen? Was kann Gott dazu? Und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn praktisch diese Verheißungen, die Gott hat, nicht zustande kommen. Das Gleiche gilt aber auch für die Person, die Papa, es tut mir leid, ich mach das ab jetzt besser. Ja? Die ist, wahrscheinlich ist, bleibt die ganze Zeit beim Papa. Die geht gar nicht weg, ja. Aber sie traut sich das Fahrradfahren mit Sicherheit nicht zu. Und sie lernt es, also beide lernen es sowieso überhaupt nicht. Fahrradfahren lernen sie nicht. Keiner von beiden lernt Fahrradfahren. Egal was passiert. Aber, der erste, dieser, ich nenne ihn mal jetzt, um ins Worte zu fassen, Religiöse, dieser, der versucht alles richtig zu machen von sich selbst aus. Der ist eigentlich genauso weit weg von Gott. Der ist eigentlich genauso weit weg von Gott. Ja. Genau. Deswegen ist es schon wichtig, da die richtige Entscheidung zu treffen. Es ist sehr wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Weil, wenn du in dieser Sünde, es ist beides Sünde, verharrst, wenn du darin verharrst, dann, ich hoffe, jetzt kommt die richtige Bibelstelle. Es geht jetzt nicht mehr. Kannst du mal die? Ach so, das war die. Ich bin Jakobus 1, 14 bis 15. Genau. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das heißt, wenn du, egal bei beiden Seiten, dem nachgehst, bringt es Sünde hervor. Und es ist eine ganz spannende Frage auch, ja. Okay, ich mache einmal was falsch, ich mache zweimal was falsch. Ja, das ist alles kein Problem. Das Falschmachen ist für Gott nicht das Problem, sondern dass du dich dann entfernst. Das ist für Gott das Problem. Stellen wir uns jetzt vor, ja, hier steht jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich die Dani hier haben will, weil sie immer so viel mit mir schimpft, aber kannst du trotzdem mal kurz kommen? Nicht mal hier hinstellen, das ist alles nur Spaß, ist klar. Stellen wir vor, das ist Gott, ja. Und jetzt mache ich etwas falsch. Und traue mich aber jetzt nicht zurück oder, ja, dann mache ich wieder was falsch. Mach's wieder was falsch und je weiter ich weggehe, ja, umso weiter bin ich weg von Gott. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wann bin ich nicht mehr errettet? Das ist eine ganz spannende Frage und ich möchte euch da jetzt keine hundertprozentige Antwort drauf geben, weil es ist bei jedem, ja, Gott entscheidet das, ja. Ja, ich möchte euch aber doch auf dieser Seite ziehen und sagen, ja, wenn meine Kinder was falsch machen, ja, die streiten sich zu Hause. Sind es noch meine Kinder?
Ja.
Die prügeln sich zu Hause. Sind es meine Kinder?
Ja.
Ja, die machen totalen Quatsch, benehmen sich absolut miss in der Schule, gehen klauen. Sind es meine Kinder? Noch nicht ganz, glaube ich. Weiß noch nicht genau, ob ich mit der fertig bin. So, es sind immer meine Kinder. Ja, es sind meine Kinder. Die Sache ist, wann ist es so, dass ich nicht mehr das Kind von Gott bin? Wenn ich so weit weg bin, dass er nicht mehr mein Herr ist. Das ist der Punkt, ja? Das ist der Punkt. Wenn du dir von Gott nichts mehr sagen lässt. Ich möchte jetzt nicht sagen, gar nichts. Ich möchte jetzt euch sagen, also gar nichts mehr sagen lässt, auch nicht alles. Das entscheidet Gott, das entscheide nicht ich. Ja? Es ist wirklich ein spannendes Feld, ja, das wir nicht betreten sollten. Es ist ein spannendes Feld, das wir nicht betreten sollten, weil es wirklich gefährlich ist, weil hier steht, dass diese Sünde, egal welche Sünde, ja, gut, dass du noch da bist, Dani, danke, zack, 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 Sünde, 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 die Geburt bringt hervor, Geburt, ja, den Tod. Den Tod. Und da ist vor allen Dingen erstmal der geistliche Tod, nämlich die Trennung von Gott gemeint. Kann auch in die anderen Bereiche Tod gehen, ja, Tod Finanzen, ja, genauso, Tod die ganzen Sachen. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem Thema. Und da ist diese Trennung. Da ist diese Trennung. Und ich entscheide, ich bin nicht mehr ein Kind Gottes. Und nicht Gott. Aber wir haben, jetzt kannst du gehen, danke. Aber wir haben immer in unseren Gedanken, ich bin so schlecht, ich mache das falsch, ich bin so schlecht, ich mache das falsch, ja. Und Gott ist die ganze Zeit da und ja, eigentlich mit offenen Armen und hält uns. Oder möchte uns zumindest halten. Genau. Und das, um das zu verdeutlichen, jetzt nochmal diese ganze Sache, möchte ich nochmal auf dieses spannendste Ereignis in der Heilsgeschichte gehen. Das allerspannendste Ereignis ist natürlich das der Tod von Jesus am Kreuz. Und er hat am Kreuz diese enorme Kraft Gottes gehabt. Er hat eine absolute Versuchung gehabt, die größte Versuchung seines Lebens, seines ewigen Lebens. Und wie ich überzeugt bin, auch die größte Versuchung, die es überhaupt auf dieser Welt jemals gab. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie ist er mit dieser Versuchung klargekommen und wie waren seine Gedanken dabei und wie war sein Handeln. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Und am Kreuz hat er es vollbracht. Aber der Kampf war in Gethsemane. Gethsemane. Seht ihr hier auf dem Bild? Ihr seht da Olivenbäume. Das ist jetzt nicht so gut sichtbar. Also im Original sieht das besser aus. Gethsemane heißt übersetzt Ölpresse. Willkommen, herzlich willkommen in der Ölpresse. Hier ist die Ölpresse, weil einfach ganz praktisch dort das Öl gepresst wurde. Dieses Öl, diese Oliven wurden halt genommen und wurden unter großem Druck gepresst. Und da kam praktisch dann unten, oder kam dann das Öl raus. Und wenn man sich das natürlich anschaut, da gibt es ja auch Vergleiche und Moment, Jesus, der Christus, ist der Gesalbte, also griechisch heißt gesalbt, der Messias, auch hebräisch, auch gesalbt. Und diese Salben, das ist ja ein Öl. Das wird gewonnen aus Oliven. Damals war das auf jeden Fall so. Ja, das heißt, um diese Salbung zu bekommen, muss was gepresst werden. Ja? Und so ist es halt auch in unserem Leben, um diese Salbung, ja, diese Herrlichkeit Gottes wieder zu spiegeln, braucht es diese Presse. Es braucht diese Presse. Es muss in dir geschehen. Es braucht diese Presse. Und übrigens noch was dazu. Wie nennt man uns? Christen. Wir sind Christen. Wir sind die Gesalbten. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Gesalbter. Okay, und dafür möchte ich jetzt einfach mal ein Stück Bibel lesen mit euch. Stellt euch jetzt einfach mal diese Situation vor. Jesus, ja, in der Herausforderung seines Lebens, ja, geht mit seinen Jüngern in diesen Garten. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er dort erlebt. Ihr könnt das jetzt hier mitlesen, ihr könnt auch die Augen schließen, einfach um dann besser mitzukommen. Nächste Folie, irgendwie klebt es von hier aus nicht. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und spricht zu den Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nächste Folie. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschieht dein Wille. Eine Entscheidung. Nächste Folie. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So, schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Da stecken jetzt einige Sachen drin. Das erste Mal, wie ich halt gesagt habe, Jesus in seiner größten Herausforderungsstunde des Lebens, ja. Ich bin davon überzeugt, dass auch bei ihm diese Gedanken reinkamen: Lass den Kelch an mir vorübergehen, ja. Will das nicht, ja. Und wenn man das jetzt sich nochmal anschaut, kannst du nochmal die erste von den dreien anmachen? Er fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Meine Seele ist betrübt. Und bei der zweiten Folie, glaube ich, mir geht es jetzt einfach darum, er hatte Todesangst. Jesus hatte Todesangst. Er hatte Angst zu sterben. Er hatte extreme Ängste. Und hat er dabei gesündigt? Nee, ist Jesus. Er hat nicht gesündigt. Auch Ängste sind keine Sünde. Es kann dir schlecht gehen, wie du willst. Du hast noch nicht gesündigt. Es geht um das, was ich draus mache. Das bringt die Sünde hervor. Ja? Und er entscheidet sich, Gottes Willen zu tun, bis in den Tod. Er geht diesen Gedanken nicht nach, sondern nicht wie ich will, sondern wie du willst, sagt er zu Gott. Ja, das ist diese Entscheidung. Und mit den Jüngern, das ist irgendwie so eine ganz komische Geschichte. Früher ging es mir so, ich habe mir immer gedacht, also Jesus, was hast du das Problem? Es ist irgendwie mitten in der Nacht, du hast gerade vorher Abendmahl gefeiert. Natürlich sind die müde, lass sie doch schlafen. Ich habe es nicht verstanden. Und wenn man sich das aber genauer anguckt, ja, sagt er ja zu ihnen auch irgendetwas, ja. Und da ging es um diese Versuchung. Ah, jetzt kann ich doch wieder, sehr schön. Er sagt: Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und wenn man sich das ja ganz genau anguckt, die Jünger hatten eine Menge Versuchung nach Gethsemane. Aber Hammer. Aber richtig krass. Und haben sie es bestanden? Haben sie die Versuchung bestanden? Nein. Definitiv nicht. Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Er hat gesagt: Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Wie falsch kann man es nur machen? Aus Gottes Perspektive. Wie ist es zustande gekommen? Ist jetzt die große Frage. Wir haben es jetzt gesehen. Sie haben in Gethsemane praktisch nicht gewacht, nicht gebetet. Ja? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und unser Geist, ja, bekommt ja von dem Geist, von Gott, der Gottesgeist sagt praktisch unserem Geist, was wir tun sollen, und wir entscheiden uns dann. Das ist eigentlich das, und der ist willig. Der Geist möchte es, ja. Aber unser Fleisch, ja, unser innerer Mensch, unsere Bedürfnisse, unser ganzer Wille und diese ganzen Sachen, ja, die müssen sich dem unterordnen. Darum geht es. Und das Fleisch wollte einfach schlafen. Hat überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und jetzt die Frage. Wir gehen mal zur nächsten Folie. Und zwar jetzt Lukas 22, 31 bis 34. Was passiert denn eigentlich vor Gethsemane? Das ist die große Frage dabei. Ich bin jetzt schon ein bisschen am Predigen. Es wäre gut, weil jetzt wird es ganz spannend. Ja? Ich weiß dann irgendwie, wenn man so viele Worte hört und irgendwann wird es halt viel. Ich würde euch ermutigen, jetzt nochmal 5 Minuten mit mir durchzugehen. Und dann sind wir durch und dann habt ihr echt eine Menge verstanden, um was es hier geht, ja? Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke meine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Okay, also, erstens, was sagt uns das? Erstens, Satan verführt. Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Wegen der Zeit möchte ich das jetzt nicht näher beleuchten, was es da geht, einfach, dass ihr klar habt, Satan hat es begehrt, ja, das heißt, er kann das nicht einfach tun, er kann euch nicht einfach irgendwie fertig machen, das kann er nicht, wir sind Christen und er darf es nicht, ja, Gott lässt Versuchung zu, so, ja, er entscheidet darüber und Satan führt es aus, ja. Also er hat es erbeten sozusagen und Jesus hat gesagt, okay, es wird ihm was bringen. Okay. Das zweite ist, was hat hier Jesus gebetet? Lieber Gott, mach bitte, dass dem Petrus nichts geschieht. Und dass er die ganze Zeit an mir treu dran hängen bleibt und dass er vor allem zeigen wird, dass ich der Herr bin. Ja. Und ich danke ihm, dass du ihm sogar vor dem Tod dann hilfst und dass er daraus errettet wird, wenn er von Pharisäern jetzt gefangen wird. Hat er das gebetet? Nein, er hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das ist die Sache, worum es geht. Und was hat er noch gesagt? Warum lässt er das jetzt diese Versuchung zu? Wenn du einst zurückgekehrt bist, Vers 32 immer noch, so stärke deine Brüder. Das heißt, Gott geht davon aus, dass er zurückkehrt. Dafür hat er gebetet. Und das geschieht auch. Und er wird so stark sein, dass er andere, ja, diese Kraft weitergeben kann. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Weil es ist was Gutes für uns. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir das gesehen, aber jetzt ist ja doch die Frage, was können wir damit tun? Was machen wir jetzt damit, mit dieser ganzen Sache? Und jetzt ist ja dieser Sache, ganz nochmal zurückkommen zum Anfang. Ich stehe morgens auf und ich denke mir, oh nein, dieser Tag. Boah, wie soll ich das nur hinkriegen? Ich weiß, Gott, du bist da, aber irgendwie, gestern hat es nicht geklappt, vorgestern auch nicht. Und vor 3 Tagen war es schon besser. Und ich weiß nicht, wie ich das heute hinkriege. Und dann wünscht man sich ja, und das betet man ja auch, bitte, lieber Gott, dass die Sachen heute glatt laufen. Bitte, lieber Gott, mach, dass mein Schiff zu mir freundlich ist, meine Frau freundlich ist, dass ich nicht in Stau stehe, dass meine Kinder durchschlafen, davon kann ich ein Lied singen. Ja, und das zeigt eigentlich diese Haltung, die du gegenüber Prüfung hast. Ja? Wenn du einfach eigentlich nur möchtest, dass immer alles funktioniert, dann hast du die eigentlich wirklich falsche Haltung. Tatsächlich, ja. Und es führt letztendlich dazu, weil es passiert ja nicht. Ja? Das heißt, du betest und wünschst dir, dass heute alles glatt läuft und es macht bum, bum, bum und schlägt dich kreuz und quer. Ja? Und dann ist ja die Sache, wenn du anders rangehst an den Tag, ja, und sagst, egal was passiert, ich gehe mit dir da durch und ich weiß, dass ich den Sieg haben werde, dann wirst du auch in dem Sieg leben. Ganz klar. Ganz klar. Und wenn du aber diese Haltung hast, oh nein, nicht schon wieder, dann führt es auf jeden Fall zu Überforderungen, ja, es führt zu Ängsten. Und wir können so unmöglich in diese Fülle reinkommen. Funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. Und dafür brauchen wir diese Haltung, ja, von Philipper 3,13. Kannst du mal die nächste Folie? Danke. Brüder, ich denke von mir selbst nicht erst ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten. Es ist echt egal, was gestern war. Ich strecke mich aber aus, was vorne ist, ja. Das heißt, ich möchte mehr, ja. Ich bin jetzt noch nicht da. Ich habe vielleicht nicht überall alles, ja. Und ich mache Fehler, ich falle hin und ich baue Mist, ja. Ich hab's nicht ergriffen. Aber ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus, ja. Und ich vergesse, was da hinten und ich strecke mich aus, was vorne ist. Das ist der Weg. Und es geht da Gott weniger darum, was wir falsch machen. Da möchte ich jetzt kurz nochmal reingehen. Es geht Gott weniger darum, was du gesündigt hast, wie oft du gesündigt hast, ja, welche Art von Sünde. Ja, das natürlich möchte das Gott nicht. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder Mist bauen. Möchte ich nicht, ja. Aber ich möchte, dass meine Kinder es lernen. Und das ist mir viel wichtiger. Es geht Gott weniger um das, was du hast, ja, als das, wie du mit Gott lebst. Ja. Ich möchte, das ist mein größtes Begehren, ich möchte eine Herz-zu-Herz-Beziehung zu meinen Kindern haben. Eine Herz-zu-Herz. Ja. Ich möchte, dass wenn sie etwas anstellen, dass sie zu mir kommen und sagen, ey, es tut mir leid, ich habe was falsch gemacht. Kannst du mir mal sagen, wie ich es besser machen kann? Und ich sage ihnen, so, mach's doch so. Und sie gehen hin, ey, Papa, es hat geklappt. Das möchte ich doch. Das möchte ich. Das ist der Weg. Und es geht nicht darum, was du mitgebracht hast. Mal als Beispiel, ja. Wir alle haben irgendwann Jesus, ich gehe davon aus, dass es alle sind, wenn nicht, kannst du gerne später darüber mit uns sprechen. Jesus in unser Leben aufgenommen. Und wir haben Päckchen mitgebracht. Wir alle haben Päckchen mitgebracht. Der eine hat ein großes Päckchen, ja, an Müll und Mist, den er erlebt hat in seinem Leben. Der andere hat ein kleineres Päckchen, ja? Und jetzt kommst du zu der Christenwelt und dann auf einmal merkst du, oh, da ist noch dieses riesige Päckchen und alle sehen das. Alle sehen mein Päckchen, ja? Was mache ich denn jetzt? Und dann nimmt man das Päckchen und packt es so hinter sich, ja? Und versucht es so, ich bin die Herrlichkeit Gottes. Ja. Und das schafft man aber nicht. Das schafft man einfach nicht, ja. Und Gott geht es nicht darum, dass dieses Päckchen besonders schlimm wäre, ja. Es ist ihm eigentlich total egal, was du im Päckchen hast, ja. Er möchte das Päckchen nehmen. Ja. Und er möchte dafür, dass der Päckchen heißt, ich habe irgendwo Probleme. Und er möchte diese Antworten dir geben. Das ist der Weg. Es ist ihm auch egal, ob du jetzt, morgen und übermorgen sündigst, ja. Wir sind befreit von dem Fluch der Sünde. Es gefällt ihm nicht, ja. Nicht falsch verstehen. Sünde ist etwas Schlimmes. Nicht falsch verstehen, ja. Aber wir sind befreit von dem Fluch der Sünde, ja. Er schaut die Sünde nicht mehr an. Er sagt nicht mehr, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Sagt er nicht mehr. Sondern er sagt, hey, hier, mir geben. Gib sie her. Und ich gebe dir die Antwort. Ich gebe dir die Liebe, die du brauchst. Das ist der Weg. Und darum geht es heute Abend. Darum geht es heute Abend und da geht es jetzt praktisch auch nach meiner Predigt. Und da möchte ich so langsam zum Ende kommen. Gott möchte dir Fahrradfahren beibringen. Und wo du es noch nicht gelernt hast, weil du es vielleicht selber versucht hast, dass du dich heute entscheidest, ich habe es nicht geschafft. Und ich, egal, jetzt mit dem Bild mit der Dani vorhin, Dani auf der einen Seite, egal, wie weit du da auch schon weg bist von Gott, ja, es gibt, dass du dich heute entscheidest, ja, und das meine ich mit dem Päckchen auch, es ist egal, welches Päckchen du hast, ja, du kannst jederzeit, immer, sofort, zurück zu Gott kommen. Und heute ist die Gelegenheit dazu, egal welches Päckchen du hast. Und wenn du Jesus noch nicht kennst in deinem Leben, wenn du ihn noch nicht kennst, ja, und du merkst, oh, ich habe so ein riesiges Päckchen, ja, dass ich eigentlich schon so laufe und krumm und bucklig bin, weil ich so ein riesen Päckchen mitschleppe, eigentlich durch mein ganzes Leben, ja, dann möchte dir Gott heute wirklich dieses neue Leben schenken. Er möchte es dir wirklich schenken, indem er diesen ganzen Müll, den du mitträgst, ja, heute nimmt. Heute. Und für immer. Er hat es vor 2000 Jahren am Kreuz schon getan. Ja, aber du kannst es heute erleben. Das heißt, es gibt drei Punkte, die du heute tun kannst. Ja? Das erste ist, ich entscheide mich, zurückzukommen. Das zweite ist, dass du heute einfach sagst, ich möchte das nicht mehr wie bisher. Ich möchte nicht mehr in den Tag reinleben und irgendwie dauernd sagen, oh nein, nicht schon wieder. Und das auch noch. Das sind alles, nochmal ganz kurz, das sind alles Lügen vom Feind, alles. Ja, weil Gott sagt, ich gebe dir Kraft. Das sind alles Lügen vom Feind. Ich kann nicht, ist eine Lüge. Es ist mir zu viel, ist eine Lüge. Es kann sein, dass du, wenn du eigene Wege gehst, ja, dass es so viel wird, dass du mal sagen musst, hey, Moment, ich gehe mal einen Schritt zurück, das war jetzt too much, ja. Darum geht es nicht, ja. Aber diese generelle, das muss man sich dann anschauen. Aber diese generelle Sache, diese dauernde, es ist zu viel, ist eine Lüge. Weil Gott gibt dir die Kraft dafür. Gott gibt dir die Kraft. Dass du dich heute entscheidest, ich stelle mich den Herausforderungen und ich möchte Gott und ich werde es erleben, dass du dich darin verherrlichst. Ja, das ist die zweite Sache, die es da gibt. Und die dritte ist, wenn jemand Weisheit mangelt, da weißt du jetzt wahrscheinlich die Stelle, kannst du nochmal diese Weisheitmangel-Geschichte anmachen? Wenn dir Weisheit mangelt, wenn du eine, egal welchen Bereich in deinem Leben hast, ist es eigentlich total egal, ja? Du hast einen Mangel in deinem Leben, du weißt, du möchtest eigentlich etwas erleben und du merkst es funktioniert nicht und du kommst nicht dahin, ja? Sagt der Gott ganz klar, ja, und das ist Gott, und er kann das machen, ja, das ist kein Problem für ihn, er kann sprechen, dass du Gott bittest, und er wird dir willig geben, er wird dir keine Vorwürfe machen, was du falsch gemacht hast, macht er nicht. Und diese Weisheit wird er dir geben. Ja, dass du, wir werden hier auch das Gebetsteam haben, dass du nach vorne kommst, ja, und einfach fragst mit uns zusammen, wie soll das geschehen, Herr? Vielleicht kriegst du sofort eine Antwort. Ja, kann passieren. Durch den anderen selbst. Es kann aber auch passieren, dass du morgen eine Antwort dann bekommst. Ja, das will ich jetzt nicht sagen, wann das passiert. Werden wir sehen. Ja, wirst du sehen. Aber es wird geschehen. Da bin ich fest von überzeugt. Und Gott auch. Gott auch. So, okay. Jetzt möchte ich ganz zum Abschluss noch zwei Bibelstellen euch zeigen, bei denen es darum geht, durch diese Bibelstellen habe ich aus diesem es ist mir zu viel rausgefunden. Und diese zwei Bibelstellen nehmen wir jetzt mal prophetisch und gucken uns die mal prophetisch an, weil, ja, ihr werdet sehen. Und zwar ist die erste Bibelstelle das vom Hohenlied. Die viele wissen, das ist ein von mir sehr geliebtes Buch, ja. Hohenlied 4,16. Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind. Lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Ja, 90% sagen jetzt, was möchtest du damit, Serafin? Ich weiß. Aber ihr werdet es gleich verstehen. Der Nordwind steht für die Versuchung im Leben. Das ist der kalte Wind, ja, der von Norden kommt, ja, wo es einfach erstmal kalt wird. Steht für die Versuchung und die Prüfung in unserem Leben. Der Südwind, der steht für den Segen. Komm, wach auf, Nordwind, und komm, Südwind. Lass duften meinen Garten. Der Garten steht für das Herz, unser Herz. Das bedeutet, egal was passiert, das heißt jetzt, damit ist nicht gemeint, Herr, ich möchte morgen die nächste Versuchung haben. Das ist damit nicht gemeint, ja, nicht falsch verstehen. Sondern es geht darum, ja, egal was passiert, ja, ich möchte, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe in meinem Herzen. Es geht Gott um das Herz. Und dass dieses Herz duftet, ja, dass dieses Herz wohlriecht für Gott, ja. Lass strömen des Herzens Balsamöle. Mein Geliebter, Jesus, komme in seinen Garten, in unser Herz. Er wohnt da drin. Und esse seine köstlichen Früchte. Es sind seine Früchte. Weil er hat in unserem Herz bewirkt, dass wir das Richtige tun. Und dann kommt er tatsächlich in den Garten und isst diese Früchte. Ja, das heißt, er erfreut sich daran, wenn wir etwas richtig tun. Er lebt darin, er möchte es, ja. Und wenn du das in die Praxis umsetzt, ja, auch dieser Blick, ja, wenn ich etwas tue, ja, erfreue ich den Herrn und ich werde es merken, ich werde es erleben. Ja. Du spürst es. Du spürst es. Ich möchte nicht so viel immer über die Seele reden, weil man kann mal fast auch falsch spüren, ja, aber du wirst es merken in deiner Seele, dass du Gott glücklich machst. Und das zweite ist, auch das Hohelied, auch prophetisch, nächste. Wer ist sie, die darauf kommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt? Boah, Serafin, wieder so ein Ding, ist ja noch schlimmer. Wer ist sie? Also die Bibelstelle ist für mich ein Fundament, ja, wirklich, ja. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt? Lies es mal durch, überlegt mal, was könnte das bedeuten? Okay, egal was passiert in meinem Leben, egal was passiert, ist völlig wurscht. Meine Einstellung, und das ist Gottes Versprechen, ja, wenn ich aus dieser Wüste rauskomme, egal welche Wüste es ist, ja, ich werde angelehnt sein an meinen Geliebten. Ich werde angelehnt sein an meinen Geliebten, an Jesus. Und Jesus mit mir zusammen, ja, wir kommen aus dieser Wüste raus. Und wenn das deine Vision ist, für jeden Bereich deines Lebens, deine Blickrichtung für jeden Bereich deines Lebens, dann wird es geschehen. Dann wird es geschehen. Es ist egal, was passiert in meinem Leben. Gott geht mit mir. Er ist sogar in der Wüste, er kommt ja damit raus. Er ist vorher in der Wüste zusammen. Ja? Er ist sogar in der Wüste. Und er geht mit mir da raus. Ja? Nimm das fest für dein Leben. Nimm das als Anker für dein Leben. Ja? Und deswegen möchte ich dich jetzt ermutigen, ja, diese Sachen wirklich umzusetzen. Ja, ich sage nochmal kurz die drei Punkte. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich sage nochmal die drei Punkte. Das erste ist, ich sage es mal ganz klar, Umkehr. Nicht mehr so weitermachen. Ja, weg von diesem Weg. Das zweite. Das zweite ist, Ja zur Herausforderung zu sagen. Was immer passiert, ich entscheide mich, mit Gott da durchzugehen. Das dritte ist, wenn mir Weisheit mangelt, Antwort zu bekommen. Okay. Amen.